Auch ich begrüße euch ganz herzlich. Schön, wieder unter euch zu sein. Ich habe die große Aufgabe, eine Predigt zwischen den Jahren zu halten. Das alte Jahr neigt sich jetzt dem Ende, das neue steht vor der Tür. Weihnachten ist vorbei, offiziell. Der Weihnachtsbaum steht wahrscheinlich noch. Manche haben auch noch verspätete Weihnachtsfeiern. Aber grundsätzlich ist jetzt erstmal der zweite Weihnachtstag vorüber. Und man geht jetzt vielleicht schon mit so einem gewissen Erwarten in das neue Jahr hinein. Man schaut zurück auf das alte Jahr. War es ein gutes Jahr, war es kein gutes Jahr? Ein herausforderndes, ein schweres, ein leichtes? Und jeder sollte wahrscheinlich, denke ich, auch mal am Ende des Jahres so ein bisschen reflektieren, wie das vergangene Jahr für ihn gelaufen ist. Und ich glaube, das gehört auch automatisch dazu. Und eine der Sachen, die man dann im neuen Jahr feststellt, ist, dass Leute sich ganz viele Neujahrsvorsätze machen. Ich bin jetzt dieses Jahr, bin ich 9 Jahre im Fitnessstudio. Seit 5 Jahren arbeite ich im Fitnessstudio. Zwar nur als Minijob-Basis, aber was ich doch immer feststelle, ist, dass Januar und Februar Hauptsaison im Fitnessstudio sind. Dann rollt der Rubel, dann kommen die meisten Leute und wollen ihr Leben ändern, von heute auf morgen, am besten gleich direkt. Die kommen dann zum Trainer und sagen, ja, ich möchte jetzt gerne maßgeschneiderten Trainingsplan für 5 Tage in der Woche. Sag mir, was ich essen soll, sag mir, wie lange ich schlafen muss, welche Nahrungsergänzungsmittel muss ich nehmen und dann mache ich das und zack geht die Fahrt ab. Und die Fahrt hält meistens für 2-3 Wochen. Ab März ist dann im Fitnessstudio wieder die alte Garde und die neuen haben leider nachgelassen. Wir nennen sie dann im Fitnessstudio die sogenannten Karteileichen. Und jedes Jahr frage ich mich, warum ist das der Fall? Warum? Warum starten Leute ins neue Jahr mit so vielen Vorsätzen und nach wenigen Wochen ist schon, ja, alles wieder vorbei. Und ich möchte auch nicht hier gegen Neujahrsvorsätze predigen. Aber einer der Gründe scheint mir, dass Leute am Anfang immer alles auf einmal machen wollen. Alles sofort, jetzt, heute, hier. Anstatt erstmal ein Fundament zu bilden, eine Grundlage, von der man aufbauen kann. Und im Glauben ist es nichts anderes. Gerade frisch bekehrte Leute, die wollen alles auf einmal. Jetzt Heiligung, Rechtfertigung, ich muss jetzt Bibel lesen, ich will alles auf einmal, alles verstehen. Und früher oder später kommen solche Leute meistens auch zu einem Bruch. Während, wenn man schon längere Jahre im Glauben ist, man eine gewisse, ja, man nimmt sich immer noch Sachen vor, aber man wird ein bisschen balancierter, nenne ich es. Säule und Fundament des Glaubens ist wichtig und es ist auch wichtig, dass wir als Christen immer wieder zu den Grundlagen unseres Glaubens zurückkehren. Dort, wo der Anfang ist, dort, wo alles begonnen hat. Und deswegen wollen wir heute einen Text zusammen anschauen aus Römer 3, 19 bis 24, der die Grundlage unseres Glaubens bildet. Gerade aus protestantischer Sicht, wie wir alle sind, ist das einer der wichtigsten Texte, wenn es darum geht, ein Rechtfertigungsverständnis zu entwickeln unter der Frage, wie werde ich gerecht vor Gott? Und das Ziel meiner Botschaft, der Botschaft ist heute, dass ihr, wenn ihr nach Hause geht, eine klare Trennung zwischen Gesetz und Evangelium aufzeigen könnt. Und wir wollen auf den Text hören aus den Heiligen Schriften. Und ich lade euch dazu ein, aufzustehen nach Möglichkeit. Römer 3, Abvers 18, Abvers 19 bis Vers 24. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft wird und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen ist. Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Wort des lebendigen Gottes. Dürft euch setzen. Unser Text, den wir heute anschauen werden, besteht aus zwei Hauptpunkten. Dem Gesetz, das hier auch wörtlich genannt wird in Vers 19 und Vers 20, und dem Evangelium, ab dem es sich dann ab Vers 21 beschäftigt. Dort steht nicht ganz klar das Wort Evangelium, aber Paulus macht in Römer 1, Vers 17 klar, das Evangelium, ich schäme dich des Evangeliums nichts, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, wie geschrieben steht, durch Glauben zu glauben. Und Paulus lehrt diese beiden, Gesetz und Evangelium, und es ist auch eine der Hauptlehren in der Heiligen Schrift. Nun, Jonas, warum betonst du so sehr diese beiden Worte, Gesetz und Evangelium? Wir kommen zum ersten Punkt, die Notwendigkeit der Unterscheidung zwischen Gesetz und Evangelium, eine Hinführung. Ich möchte euch gerne in das Thema hinführen. Wenn wir die Evangelien lesen, wenn wir Paulus lesen, sehen wir, dass jeder Autor immer gewisse Nuancen setzt, seinen Fokus auf bestimmte Sachen legt. Wer einmal sich mit Jesus vielleicht intensiver beschäftigt hat, kann sich vielleicht an das Gleiche oder an die Geschichte erinnern, als ein reicher Jüngling zu Jesus kommt, in Matthäus 19 steht das, und er fragt ihn, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Und Jesus antwortet, halte die Gebote. Oder aber der Schriftgelehrte, der Jesus versuchen möchte, in Lukas 10, das können wir auch gerne einmal kurz zusammen lesen, Lukas 10, ab Vers 25, und siehe, ein Gesetzesgelehrter stand auf und versuchte ihn, also Jesus, und sprach, Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Er aber sprach zu ihm, was steht denn in dem Gesetz geschrieben? Was liest du? Er aber antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und jetzt, er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu dies und du wirst leben. Auf die Frage, wie man das ewige Leben bekommt, antwortet Jesus, halte die Gebote. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf Evangelisationstrips unterwegs wart, einige wahrscheinlich mehr als andere. Wenn wir das Evangelium verkündigen, wenn Leute uns fragen, wie kommen wir in den Himmel, dann fällt uns wahrscheinlich eher Paulus und Silas beim Kerkermeister ein, wo Paulus dann sagt, also der Kerkermeister fragt, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und sie sprachen, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Und man muss kein Blitzmerker sein, um zu verstehen, dass die Aussage, die Jesus hier gibt auf die Frage, wie ich das ewige Leben bekomme, komplett konträr ist zu dem, was Paulus dem Kerkermeister sagt. Man muss kein Blitzmerker sein, um zu verstehen, dass diese Aussagen sich scheinbar widersprechen. Und ich zitiere ein Zitat. Ich nenne auch immer die Autoren, damit ihr es wisst, von Karl Ferdinand Wilhelm Walter. Der spricht, wenn wir die Heilige Schrift mit anderen Schriften vergleichen, so machen wir die Bemerkung, dass kein Buch so widerspruchsvoll zu sein scheint als die Bibel. Und nicht nur in den Nebenpunkten, sondern im Hauptpunkt, in der Lehre, wie wir zu Gott kommen und selig werden können. Hier werden alle Menschen das ewige Leben Hier wird allen Menschen das ewige Leben umsonst angeboten. Dort wird der Mensch angewiesen, selbst etwas zu tun. Dieses Rätsel löst sich nun, wenn wir erwägen, dass in der Schrift zwei ganz verschiedene Lehren sind, die Lehre des Gesetzes und die Lehre des Evangeliums. Zitat Ende. Also, um die Schrift eindeutig verstehen zu können, und ich benutze gerne die Hebräer-Terminologie, recht schneiden zu können, ist es wichtig, dass wir verstehen, dass es Passagen in der Bibel gibt, die Gesetz sind, und Passagen in der Bibel sind, die Evangelium sind. Und wir wollen jetzt uns die Lehre vom Gesetz anschauen. Zweitens die Lehre vom Gesetz. Was ist das Gesetz? Paulus redet in Römer sehr viel vom Gesetz. Im unmittelbaren Kontext redet er schon von Römer 1, von den Nationen, die ein Naturgesetz haben, und in Römer 2 von den Juden, die das Gesetz haben, das ihnen gegeben worden ist am Berg Sinai. Und grundsätzlich was würde man jetzt unter Gesetz verstehen? Hauptsächlich sind es Gebote und Verbote für den Menschen, die Gott dem Mose gegeben hat. Und diese Gesetze spiegeln Gottes Maßstab von Gerechtigkeit wider. Und es ist ganz interessant, wenn Paulus von dem Gesetz redet, zitiert er zum Beispiel in Römer 2, Vers 22 lesen wir, du sollst nicht Ehe brechen, du begehst Ehebruch, oder in Römer 7, Vers 7, von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das nicht das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Also du sollst nicht begehren, zitiert Paulus im Kontext von dem Gesetz immer die 10 Gebote. Okay? Also, was ist das Gesetz? Die Lehre vom Gesetz beinhaltet die Lehre von den 10 Geboten. Unmittelbarer Kontext, erweiterter Kontext, sowohl die gesamten 5 Bücher Mose und dann teilweise auch noch das Alte Testament. Die 10 Gebote gibt Gott am Berg Sinai. Und wir sehen das, und auch wenn wir, ich weiß nicht, Religionsunterricht oder so, oder wenn wir mal mit anderen Leuten sprechen, die so vom Glauben recht wenig Ahnung haben, dann mit 10 Geboten kann eigentlich noch immer jeder was anfangen. Vielleicht ist hier ein bisschen anders, bei uns auf jeden Fall im Süden schon. Da wissen die Leute noch 10 Gebote, du sollst nicht töten, und so ein paar Gebote kriegt man auch noch hin. Aber die 10 Gebote sind der Kerninhalt des Gesetzes. Was macht denn die 10 Gebote so besonders von allen anderen Geboten? Wenn wir nämlich die ersten 5 Bücher Mose lesen, wird uns auffallen, es gibt nicht nur 10. Insgesamt 613, warum diese 10, was macht diese 10 Gebote so besonders? Erstens, die 10 Gebote sind so besonders, weil sie als einzige Gebote direkt zu dem Volk gesprochen worden sind von Gott persönlich. Wenn wir die fünf Bücher Mose lesen, stellen wir fest, dass eigentlich immer so eine Wegstrecke bewegt. Also das Volk auf dem Boden, Mose vom Volk zum Berg hoch, dann mit Gott reden, dann Gesetze bekommen, dann wieder runter zum Volk, dann dem Volk die Gesetze reden. Aber ganz am Anfang, bei der Erscheinung Gottes am Berg Sinai, ist das Volk mit anwesend und Gott redet direkt mit Zorne, mit Wolkensäulen und Erdbeben und Donnerkrachen. Und er sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben, Punkt, 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 etc. Und als das Volk diese Worte gehört hat, haben sie Furcht bekommen. Sie sind mit Furcht erfüllt gewesen und haben dann zu Mose gesagt, rede du mit Gott, weil wir wollen nicht sterben. Wir haben Angst, dass wir sterben werden, wenn Gott direkt mit uns redet. Also die 10 Gebote sind als einzige Gebote direkt zu dem Volk gesprochen worden. Das ist der erste Punkt, das sie so besonders macht. Der zweite Punkt ist, die 10 Gebote sind von Gott persönlich mit dem Finger aufgeschrieben worden. Alle anderen Gebote hat Mose aufgeschrieben. Ihr könnt euch auch daran erinnern, beim goldenen Kalb, kommt Mose vom Berg herunter, er hat ja noch diese zwei Steintafeln, er sieht das ganze Tohu Babuhu, sag ich mal jetzt, das ganze Chaos, schmeißt die Platten auf den Boden, kaputt. So, das dritte, Mose kriegt dann wieder später neue Platten. Die 10 Gebote haben als einzige Gebote einen Aufenthaltsort in der Bundeslade bekommen. Die Bundeslade, könnt ihr euch noch dran erinnern, das ist dieser Kasten mit diesen zwei langen Stangen, der stand im Allerheiligsten. Die Bundeslade stand im Allerheiligsten. Und das Allerheiligste repräsentiert den Ort, wo Gott wohnt. Als Gott nämlich herunterkommt und in die Stiftshütte kommt, in seiner Herrlichkeit, geht er ins Allerheiligste. Dort ist er. Und Gott wohnt dort unter seinem Volk. Und das ist jetzt ganz wichtig, weil das gibt auch den 10 Geboten einen besonderen Status. Und der ist jetzt ganz wichtig, diese Verknüpfung zu ziehen. Die 10 Gebote, diese Platten, befinden sich in der Bundeslade, im Allerheiligsten, dort, wo Gott wohnt. Das heißt, sie repräsentieren Gottes Maßstab, Gottes Heiligkeit, Gottes Norm. Das beinhaltet das Gesetz. Die 10 Gebote, aber auch darüber hinaus, die gesamte Tora, also die ersten 5 Bücher Mose, sind Gottes Maßstab an den Menschen. Und diese 10 Gebote spiegeln aber sein Wesen wider, seine Natur. Und diese 10 Gebote kann man zusammenfassen in 2 Geboten. Und ihr kennt das, Jesus sagt es später selber. Erste, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand und mit deiner ganzen Kraft. Und zweitens, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und diese Gebote sind aber nicht neu, die stehen auch schon in den ersten 5 Büchern Mose drin. Ich möchte einmal ganz kurz darauf Bezug nehmen, weil das wichtig ist. Das ist nämlich selber integriert in die ersten 5 Bücher Mose, also 5. Mose 6, Vers 5. Dort steht: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und auch das Gebot der Nächstenliebe finden wir in 3. Mose 19, Vers 18. Ihr dürft aufschlagen, genau, wenn ihr es mitverfolgen wollt. Du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen und sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Wir sehen also, dass das Gesetz zusammengefasst werden kann in diesen 2 Geboten. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Auch die Pharisäer zur Zeit Jesu waren dieser Ansicht, dass man die Gebote zusammenfassen kann. Wir haben es gerade gelesen in der Geschichte, als der Pharisäer kam, um Jesus zu versuchen. Diese beiden Oberkategorien ziehen eine Verbindung zu allen weiteren Gesetzen. Und ich möchte auch noch mal kurz einen kleinen Exkurs jetzt hier geben. Also wir haben gesehen, was ist das Gesetz? Die Lehre vom Gesetz. 10 Gebote, Kernelement, im weiteren Sinne, die gesamten 5 Bücher Mose, im ganz weiten Sinne, das Alte Testament inklusive mit den Propheten. Und ich möchte auch sagen, weil wir manchmal das Verständnis haben, dass die 10 Gebote nur dem Volk Israel gegeben worden sind und deswegen bundesspezifisch sind, möchte ich gerne noch mal kurz einen Punkt dazu sagen, nämlich, dass auch das Gesetz schon es seit der Erschaffung des Menschen immer gegeben hat. Gott gebietet Adam und Eva, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr essen, nur von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon dürft ihr nicht essen, denn an dem Tag, da ihr davon isst, werdet ihr sterben. Wir sehen also, das Gesetz es schon von Anfang an gegeben hat, seit der Erschaffung des Menschen. Und was auch interessant ist, ist, dass wir auch eine Auszüge der 10 Gebote auch schon vor den 10 Geboten sehen. Kain erschlägt Abel und wir haben noch nicht das Gesetz wörtlich niedergeschrieben, du sollst nicht töten, und trotzdem wird er verflucht und muss weggehen und Gott schickt ihn weg, östlich vom Angesicht des Herrn. Und auch bei Adam und Eva sehen wir das. Ich denke, auch dort greifen diese beiden Gesetze, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Denn das uranfängliche Gesetz wurde Adam und Eva im Paradiese gegeben. Hätten Adam und Eva also Gott von Herzen geliebt, so hätten sie nicht gegen sein Gesetz gehandelt. So hätten sie nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen. Hätten sie ihren Nächsten geliebt, so hätten sie nicht den Einflüsterungen der Schlange geglaubt. Hätten sie nicht begehrt, so hätten sie nicht festgestellt, dass der Baum gut zur Speise und eine Lust für die Augen gewesen wäre. Hätten sie den Nächsten geliebt, hätten sie sich nicht gegenseitig beschuldigt. Und sie hätten auch nicht Gott beleidigt, der ihr Vater war, der sie aus dem Lehm der Erde, der gleichsam den Mutterschoß vertrat, gebildet hatte. Hätten sie Fremdes nicht begehrt, so würden sie nicht von der verbotenen Frucht gegessen haben. Wir sehen also auch, dass dieses Naturgesetz, nenne ich es jetzt mal, in Form der 10 Gebote schon vor den 10 Geboten existiert hat. Und es existiert auch noch nachher. Jesus verschärft auch die 10 Gebote nochmal, oder ich sag mal, er legt sie aus, wie sie eigentlich gemeint sind, das trifft es besser, in der Bergpredigt. Ich zitiere ein Zitat, und zwar von einer Zeitschrift aus einer amerikanischen Universität. Die göttliche Rechtsnorm, die dem ersten Menschen eingepflanzt und im Zuge der natürlichen Vererbung von ihm auf alle seine Nachkommen übertragen wurde, wurde später in Form von den 10 Worten oder den 10 Geboten schriftlich niedergelegt und von Mose dem auserwählten Volk Israel gegeben, das Gott zu den Normträgern der Rechtschaffenheit in einer moralisch verfallenen Welt und zu Bewahrern seiner Aussprüche gemacht hat, die er von Zeit zu Zeit der Menschheit durch inspirierte Schreiber mitgeteilt hat. Diese 10 Gebote oder diese 10 Worte, im Hebräischen sind sie 10 Worte, die mehr als 2000 Jahre nach der Erschaffung Adams veröffentlicht wurden, waren das Thema vieler Reden von den Anhängern des wahren Gottes in alttestamentlichen Zeiten, von ihren Propheten, Lehrern, Priestern, Juristen und Schriftgelehrten und in neutestamentlicher Zeit von Jesus Christus und seinen Aposteln. Die inspirierten Aufzeichnungen all dieser Überlieferungen werden in der Heiligen Schrift das Gesetz genannt. Zitat Ende. Nun, ich weiß, das ist jetzt alles ein bisschen theoretisch, aber auch Theorie ist wichtig. Das kommt alles nachher zu einem Punkt. Also, wir haben jetzt das Gesetz. Okay, jetzt ist die Frage natürlich, das Gesetz ist für die Menschen gegeben. Was passiert mit dem Menschen, der diese Gebote hält? In 3. Mose 18, Vers 5, und auch Jesus sagt dann, was wir gelesen haben, tu dies und du wirst leben, sehen wir, dass die Einhaltung des Gesetzes Leben schenkt. Die Frage ist, ob es ewiges Leben geben würde. Das müsste man nochmal diskutieren, könnt ihr mal auf dem Nachhauseweg diskutieren, auch gerade wegen der Erbsünde. Ob, wenn jemand hypothetisch gesprochen das Gesetz vollständig einhalten könnte ohne Erbsünde, ob er dann in den Himmel kommen würde. Ich denke nicht, aber es ist mal eine spannende Frage, sich darüber Gedanken zu machen. Fakt ist, Jesus geht dann in seiner Bergpredigt nochmal auf die 10 Gebote ein. Und dort sind die berühmten Sprüche, ihr habt gehört, oder die Alten haben gesagt, ich aber sage euch. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinen Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Ihr habt gehört, du sollst nicht Ehe brechen. Ich sage aber euch, dass jeder, der schon eine Frau ansieht, sie zu begehren, Ehebruch begangen hat. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören. Du sollst dem Herrn aber deine Eide erfüllen. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen. Wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere da. Und liebe Geschwister, wenn wir die Bergpredigt lesen, dann müssen wir auch in Ohnmacht feststellen, dass der Maßstab Gottes ganz schön hoch ist. Jesus sagt selber dann in Matthäus 5, Vers 48 in der Bergpredigt, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und das Gesetz, haben wir in Römer gelesen, ist nie dazu gegeben worden, dass es eingehalten würde, dass man dadurch gerecht werden würde, sondern Vers 20, Römer 3, Vers 20, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und das ist auch eigentlich, wie wir auch die Bergpredigt lesen sollten. Wir verzweifeln am Gesetz. Es bricht uns. Wir können es nicht einhalten. Jetzt ist Weihnachten vorbei. Vielleicht hatten einige von euch Familienfeste. Da gibt es manchmal am meisten Krach untereinander. Wir schaffen es nicht mal, das Gesetz sagt, wir sollen unsere Feinde lieben und wir schaffen es nicht einmal, unsere Familie richtig zu leben. Und manchmal sind auch Weihnachtsfeiern dann Selbstoffenbarungsereignisse, wo man merkt, Mann, hier laufe ich davon. Und wir wissen auch alle, als kleines Kind, im Gottesdienst sitzen wir hier wie Heilige, aber als wir im Auto zum Gottesdienst waren, da hat's richtig gekracht. Wer nimmt was mit? Wer hat an alles gedacht? Warum bist du so spät? Nachher kommt noch der, och nö, gar kein Bock. Auch das Internet bietet eine große Gefahr für uns. Im Internet wird über Politiker, prominente Persönlichkeiten gehetzt und man mischt ordentlich mit. Auf YouTube liken wir Kommentare oder Videos, die aber eigentlich gar keinen Inhalt mehr vermitteln, sondern nur dazu da sind, andere zu diffamieren. Müsst euch das mal, also ich bin wirklich manchmal, also es ist, und wir sind Teil, also man liest diese Kommentare unter den YouTube-Videos und das ist wirklich nur angelegt auf Krawall. Also das ist so extrem teilweise, gerade bei politischen Themen, unabhängig jetzt, auf welcher Seite man steht. Und es geht auch gar nicht mehr dann über Inhalte, sondern es ist reines Personen, ich nenne es mal Bashing, also Schunden. Und ja, den Nächsten lieben wie dich selbst, dort wird das Gebot nicht gehalten auf jeden Fall. Jesus sagt, wer eine Frau ansieht zu begehren, begeht Ehebruch. Dann müsste ich auf jeden Fall schon längst oft Ehebruch begangen haben. Auch im Internet gibt es, das meistgeschaute Porno-Video hat über 2 Milliarden Aufrufe. Das wäre ungefähr jeder Vierte in diesem Raum. Ich sage nicht, dass jetzt jeder von uns das geschaut hat, aber einfach nur mal eine Zahl. Und auch während der Autofahrt sind wir keine Heiligen. Fährt jemand vor uns 30 in der 50er-Zone, dann hört bei uns auch die Nächstenliebe ganz schnell auf. Oh, dieser Vollpfosten. Ich bin immer wieder überrascht, wie schnell wir als Christen auch, aber als Menschen generell, abschätzige Kommentare machen, die aber ganz deutlich zeigen, dass wir unseren Nächsten nicht lieben. Und dass wir auch Gott, unseren Herrn, nicht lieben. Und deswegen sagt aber auch Römer 3, Vers 20, darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und jetzt kommt einer der wichtigsten Punkte, also die wollt ihr euch auf jeden Fall aufschreiben, wenn ihr Notizen macht. Das Gesetz zeigt dir die Vollkommenheit und Perfektion Gottes auf. Aber es wirkt in deinem Leben daher nicht automatisch zur Vollkommenheit. Nur weil das Gesetz sagt, dass du nicht begehren sollst, gibt dir das Gesetz nicht die Kraft dazu, die Begehrung zu unterlassen. Das ist wichtig. Nur weil das Gesetz sagt, ihr kennt ja die 10 Gebote, das ist das letzte, du sollst nicht begehren, gibt dir das Gesetz nicht die Kraft dazu, die Begehrung zu unterlassen. Das Gesetz legt Gottes Maßstab dar, gibt dir aber nicht die Befähigung, ihn einzuhalten. Das Gesetz legt Gottes Maßstab dar, gibt dir aber nicht die Befähigung, ihn einzuhalten. Und wenn wir offen und ehrlich auf unser Leben schauen, wissen wir das alle. Wir wissen das. Und es tut auch gut, sich das immer wieder neu aufzuzeigen. Wir schaffen es nicht. Drittens, die Lehre vom Evangelium. Vers 21. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Auch das Gesetz gibt schon Hinweise darauf, dass es eine Gerechtigkeit geben wird, die nicht durch das Gesetz kommt. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber was Paulus damit meint ist, schon in den 5 Büchern Mose und auch in den Propheten lesen wir, dass die Gerechtigkeit vor Gott nicht aus dem Gesetz kommt, sondern aus dem Glauben. Wichtig hier stellen, die auch Paulus in Römer immer anführt, aus den Propheten ist, Habakkuk 2, Vers 4. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und 1. Mose 15, Vers 6, darüber geht auch Kapitel 4 dann später. Abraham glaubte und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Auch das Gesetz, das Alte Testament, die 5 Bücher Mose, sagen schon, dass es eine Gerechtigkeit gibt, die außerhalb des Gesetzes sein wird und ist. Und dieser alternative Weg ist der Glaube an Jesus Christus. Evangelium, die gute Botschaft, wortwörtlich gute Botschaft, die gute Botschaft, dass deine Gerechtigkeit vor Gott nicht von deinen eigenen Werken abhängig ist, sondern dass deine Gerechtigkeit vor Gott dir durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Und auch das Wort ist hier wichtig, Zurechnung. Paulus macht das in Römer 4 ganz klar. Der Glaube wird die Gerechtigkeit von Christus, er hat ja das Gesetz vollkommen gehalten und hat dann auch durch seinen Tod am Kreuz für uns die Sühnung erwirkt. Die Gerechtigkeit von Christus wird uns, die wir nicht in der Lage sind, eine eigene Gerechtigkeit vor Gott aufzubauen, zugerechnet. Zugerechnet. Mathe, rechnen. Ja, also nicht eingestülpt oder infusioniert, sondern zugerechnet. Psalm 32, glücklich der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Eine Gerechtigkeit von außen, nicht von innen. Eine forensische, nennt man das übrigens, Gerechtigkeit. Wir haben es gesungen, heute Morgen, nicht heute Morgen, sorry, wir haben immer morgens Gottesdienst. Sein Kleid für meins, sein Kleid für meins. Ein Tausch so wunderbar. Ja, nicht irgendwie der ganze Mensch und dann zack, sondern die Gerechtigkeit Christi wird uns zugerechnet. Nun, wenn es so einfach ist zu glauben, wenn es so einfach ist, Gottes Gerechtigkeit zu erlangen durch den Glauben, was bedeutet es dann zu glauben? Und ich möchte kurz einen Satz dazu vorlesen. Was ist wahrer Glaube? Ich empfehle auch dort, den Heidelberger Katechismus zu lesen. Frage 21, was ist wahrer Glaube? Wahrer Glaube ist nicht allein eine zuverlässige Erkenntnis, durch welche ich alles für wahr halte, was uns Gott in seinem Wort geoffenbart hat, sondern auch ein Vertrauen, welches der Heilige Geist durchs Evangelium in mir wirkt, das nicht allein anderen, sondern auch mir Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und Seligkeit von Gott geschenkt ist, aus lauter Gnade, allein um des Verdienstes Christi willen. Das Gesetz muss in seiner ganzen Schärfe gepredigt werden, damit der Zuhörer merkt, das dient dem, der noch in seinen Sünden steckt, zum Heil. Und das Evangelium muss so gepredigt werden, dass man merkt, das gilt nur demjenigen, die vom Gesetz ergriffen sind und des Trostes bedürfen. Und wenn ein Mensch erkannt hat, dass er Sünder ist, dann ist es Zeit, ihm die süßlichen, erwärmlichen Worte des Evangeliums zu predigen. Während das Gesetz dir deine Werke aufzeigt, im Lichte von Gottes Maßstab, zeigt dir das Evangelium Christi Werk auf, welches er für dich getan hat. Das Evangelium bietet dir nur an, es will nicht nehmen, es will nur schenken. Das Evangelium hat nichts anderes als nur Gnade und Wahrheit. Und wir stellen erneut fest, dass unsere eigene aufgestellte Gerechtigkeit für dieses Leben gilt. Aber die Gerechtigkeit, die das Evangelium bringt, ist eine himmlische Gerechtigkeit. Dein eigenes Wirken sorgt für Verdammnis. Christi vollbrachtes Werk am Kreuz dient dir zum Heil. Und ich möchte einmal noch kurz etwas betonen, nämlich, dass Christi Gerechtigkeit uns zugerechnet wird, ist ein Akt der Barmherzigkeit Gottes und besteht aus Nachsicht. Aber diese Nachsicht ist nicht wie bei einem Vater, wenn sein Kind irgendwas Dummes gemacht hat, winkt er ab, ach komm, ist nicht so schlimm. Das ist nicht, was gemeint ist. Okay, also stellt euch vor, ihr habt Kinder, der eine kloppt den anderen eine rüber, brät dem eine rüber und dann sagt man jetzt als Vater, die prügeln sich schon den ganzen Tag, ja komm, seid friedlich miteinander, ist nicht so schlimm. Nein, so ist das nicht gemeint, sondern dieser Heilsplan Gottes und diese erlösende Liebe findet einen Weg, Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit findet einen Weg, dass die Gerechtigkeit, die Gott in seiner Heiligkeit an den Menschen stellt, wegzunehmen. Ich lese einmal diesen Satz. Diese göttlichen Eigenschaften, die Gott dem Menschen im Gesetz dargelegt hat, werden durch die Liebe Gottes nicht außer Kraft gesetzt. Aber ohne den Sünder zu vernichten, wie er angedroht hat, findet Gott durch seine erlösende Liebe einen Weg, um die Forderung zu erfüllen, die Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit dem Menschen stellen und um die rechtmäßige Strafe zu vollstrecken, die der Sünder durch die Übertretung von Gottes Gesetz auf sich genommen hat. Umsonst gerechtfertigt durch Gnade. Vierter Punkt. Vierter Punkt, praktische Anwendung der Lehre von Gesetz und Evangelium. Es war jetzt sehr theoretisch. Das ist das Problem an der Bibel. Vieles ist auch manchmal einfach Theorie und dann predigen wir, was die Schrift sagt. Aber versuchen wir, den Bogen zu spannen. Gesetz und Evangelium, diese zwei gilt es recht zu unterscheiden und auch nicht zu durchmischen. In Evangelisation kann uns diesen beiden Lehren von großer Hilfe sein. Ich zitiere aus Karl Ferdinand Wilhelm Walter, Gesetz und Evangelium. Gottes Wort wird nicht recht geteilt, wenn man erst das Evangelium und dann das Gesetz predigt. Erst die Heiligung und dann die Rechtfertigung. Erst den Glauben und dann die Buße. Erst die guten Werke und dann die Gnade. Für Evangelisation, ihr trefft Leute auf der Straße, die nichts von Gott gehört haben. Dann sagt nicht, ja, Jesus Christus hat für dich hingestellt als Opfer umsonst, du musst nur glauben. Nein, du musst erstmal das Gesetz predigen. Du musst den Leuten bewusst machen, dass sie Sünder sind, dass sie einen Erlöser brauchen. Erst das Gesetz wird gepredigt und dann die Gnade. Auch für die Seelsorge, ein zweiter Tipp. Gottes Wort wird nicht recht geteilt, wenn man das Gesetz schon über ihre Sünden Erschrockenen predigt oder das Evangelium den in Sünden Sicheren verkündigt. Wenn ihr mit anderen Christen sprecht, werdet ihr schnell merken, jemand kommt zu dir, sagt dir, hey, ich habe das falsch gemacht, ich struggle mit Pornografie, mein ganzes Leben schon, 5 Jahre jetzt, jeden Tag, dann hilft es der Person wenig, wenn ihr sagt, ja, du sollst nicht begehren. Oder wenn jemand nicht einsieht, dass es falsch ist, wenn die Kinder die ganze Zeit den Eltern ungehorsam sind, dann muss man ihm das Gesetz predigen. Es ist falsch, wenn die Kinder ihren Eltern ungehorsam sind. Und dem, der schon in Sünde gebrochen ist, dem muss die gute Botschaft des Evangeliums verkündigt werden. Ja, ich weiß, du struggles mit Pornografie, aber wir kommen nicht im Himmel um unsere eigenen Werke willen, sondern um der Werke Christi willen, die uns zugerechnet worden sind. Und manchmal müssen wir auch die Keule rausholen bei Leuten, die uneinsichtig sind und mit dem Gesetz mal eine richtig rüberbraten, damit die verstehen, dass die Sünder sind. Auch wir Christen, wir denken immer, wir sind die Gerechtesten überhaupt. Nein, uns wurde die Christi-Gerechtigkeit zugerechnet. Deswegen sind wir gerecht vor Gott. Und auch für die Ehe. Viele haben mehr Erfahrung als ich. Ich halte ihn trotzdem für ratsam. Gottes Wort wird nicht recht geteilt, wenn man das Gesetz nicht in seiner ganzen Strenge, das Evangelium nicht in seiner vollen Süßigkeit predigt, sondern in das Gesetz Evangelisches und in das Evangelium Gesetzliches mengt. Wenn man Gesetz und Evangelium zusammen mischt. Und das ist in der Ehe auch ein Problem. Also Vergebung ist ja ein großes Thema in der Ehe. Man macht immer wieder was falsch am anderen und versündigt sich. Und dann sagt man, Schatz, bitte vergib mir, ich habe gesündigt. Dann soll man sagen, ja, ich vergebe dir und nicht, ja, aber pass auf, dass du es nächstes Mal nicht nochmal machst. Ja, ihr lacht jetzt, aber was wir dann machen, ist, dann wendet man einen Trick an und dribbelt so ein bisschen das System und sagt, ja, ich vergebe dir zwar, aber nur, wenn du dich wirklich mal beim nächsten Mal bemühst. Und dann mische ich in das Evangelium, was eigentlich unabhängige, bedingungslose Annahme verkündigt, auf einmal wieder was Gesetzliches rein. Ja, du musst aber. Du musst. Du musst. Nein. Annehmen, wie Christus uns angenommen hat. Gnädig sein. Ich möchte noch zum Abschluss ein Zitat lesen von Martin Luther. Im Zusammenhang mit Jesus. Jesus ruft alle Menschen auf, wen da dürstet, der komme. In Bezug auch auf das Evangelium. In Johannes 7, Vers 37 sagt er das. Luther sagte dazu, von den zwei Stücken predigt man, das Gesetz macht den Durst und führt zur Hölle und tötet. Das Evangelium aber tränket und führet in den Himmel. Das Gesetz sagt, was wir tun sollen und dass man es nicht getan habe, wie heilig man auch sei, so macht es mich ungewiss und jagt mich in den Durst. Wenn Christus solche einlädt, die da dürsten, so versteht er darunter die, welche durch den Hammer des Gesetzes zerschlagen sind. Christus lädt direkt nur die ein, die trinken werden, indirekt natürlich alle Menschen. Ein solcher Durstiger soll nicht weiter tun als trinken, den Trost des Evangeliums empfangen. Wer recht durstig ist und er kriegt nur ein kleines Glas Wasser, oh, wie erquickt ihn das. So findet sich, dass der Mensch keine Ruhe haben kann in seinen guten Werken und wolle gern ein gutes Gewissen haben. Er gewinnt ein Verlangen, dass er ein gut, fröhlich, friedsam, tröstlich Gewissen bekommen möchte. Es dürstet ihn, er wolle gerne zufrieden sein. Das heißt, der Durst, der währet also lange, bis das Christus kommt und spricht, willst du gerne zufrieden sein, Ruhe und ein gutes Gewissen haben, so rate ich dir, komm her zu mir, lass Mose und deine Werke fahren, mach einen Unterschied zwischen mir und Mose. Von Mose hast du Durst. Der hat das Seine getan und sein Amt ausgerichtet, dich geängstigt und dich durstig gemacht. Komme nun einmal auch zu mir. Glaube an mich, höre meine Lehre. Ich bin ein anderer Prediger. Ich will dich tränken und erquicken.